das Thema Telenovela ist ja eins, was vielen gar nicht so geläufig ist, bekannt ist. Umso ungewöhnlicher ist es vielleicht, so eine Auseinandersetzung davon, sich damit zu beschäftigen. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen?
Ich beschäftige mich mit lateinamerikanischer Literatur und Kultur und ich fand immer, dass das Fernsehen eigentlich ein wesentlicher Bestandteil der Gegenwartskultur ist und vor allen Dingen in Lateinamerika. Ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit Lateinamerika. Und da habe ich den Eindruck gehabt, man muss sich mal ganz grundsätzlich damit auseinandersetzen, um eben die Gegenwartskultur besser dort zu verstehen, weil der Fernseher oder das Fernsehen eben sehr, sehr präsent ist. Und insofern war es ein bisschen mein Anliegen, dem auf den Grund zu gehen. Und zwar das nicht von vornherein zu verurteilen, als ob die Menschen in Lateinamerika immer wieder das Gleiche gucken und als ob von vornherein feststünde, was das Ergebnis ist. Denn was dort geschaut wird, sind in erster Linie natürlich Nachrichten, auch Fußball und Sport, aber eben auch die Telenovelas. Und das hat mich interessiert, dem auf den Grund zu gehen.
Wir sprechen hier über die Gesamtheit von Lateinamerika und das Fernsehen dort überall. Dabei ist das ja auch ein relativ großes Gebiet mit verschiedenen Ländern. Wie homogen ist denn da die Fernsehlandschaft?
Ja, die ist natürlich, haben Sie vollkommen recht, sehr differenziert. Es gibt natürlich strukturelle Ähnlichkeiten. Und was die Telenovela und das Fernsehen angeht, gibt es regionale und nationale Ausdifferenzierungen. Aber was zum Beispiel allen gleich ist, ist die Vorherrschaft des privaten oder kommerziellen Systems oder der kommerziellen Sender nach dem Vorbild der USA. Man muss ja auch wissen oder berücksichtigen, dass das Fernsehen in Lateinamerika sehr schnell Fuß gefasst hat, also schon Anfang der 50er Jahre. Und einige lateinamerikanische Länder waren unter den ersten, in denen das Fernsehen überhaupt eingeführt wurde. Und damals gab es, wie überall, also in der Nachkriegszeit, eine große Debatte, wie dieses Fernsehen, dieses neue Medium auszugestalten sei. Und es gab zum Beispiel in Mexiko eine Regierungskommission, die nach Nordamerika sich aufgemacht hat und auch nach Europa, um mögliche Alternativen und Optionen zu untersuchen, ob das eher ein öffentlich-rechtliches System sein sollte oder ein kommerzielles öffentlich-rechtlich, vor allen Dingen wie in England mit der BBC, oder eben ein kommerzielles System wie, also vorherrschend kommerzielles System wie in den USA. Und dann hat sich das US-amerikanische System sehr schnell durchgesetzt, nicht nur in Mexiko, sondern auch in anderen lateinamerikanischen Ländern. Diese Ausdifferenzierung sieht man dann auch eigentlich sehr gut. Insofern ist das strukturell relativ analog und das verleitet natürlich dazu, das ein bisschen über einen Kamm zu scheren. Aber wenn man dann genauer hinsieht, dann sieht man, dass die Unterschiede doch ganz deutlich sind. Zu den strukturellen Ähnlichkeiten gehört auch, dass sich dieses Fernsehen vor die Aufgabe gestellt sah, nicht das Programm zu füllen, was ja grundsätzlich das erste Anliegen jedes Fernsehsenders ist, und dass dann ab den 60er Jahren eigentlich das kommerzielle Genre der Telenovela sich durchgesetzt hat, letztlich auch nach US-amerikanischem Vorbild oder zumindest auf US-amerikanische Initiative hin durch Werbeagenturen, die im Fernsehen ein großes Werbemedium sahen für auch US-amerikanische große Unternehmen, die anfingen in dieser Zeit Konsumgüter in großen Mengen herzustellen und über das Fernsehen für ihre Produkte werben sollten. Und auf diesem Weg kamen die Telenovela sagen in die Fernsehsender als eine Art Fortsetzung, Übertragung der Radionovella, die es als Serienerzählung eben im Medium des Radios vorher schon gab. Soap Operas sind das insofern, als sagen der Werbecharakter eigentlich in der damaligen Zeit aufgrund eben des kommerziellen Systems im Vordergrund stand, aber es sind doch keine Soap Operas, weil die Soap Operas ja eigentlich unbegrenzt laufen und sich manchmal sogar über Jahrzehnte hinziehen, aber das bei den Radionovellas und auch bei den Telenovellas ist das nicht so. Die haben einen Anfang, einen sehr langen Mittelteil und dann haben sie auch einen Schluss. In der Regel ist das so, nach 150 Kapiteln, vielleicht maximal nach 200 Kapiteln, sind dann diese Serien zu Ende. So, und aber wie die dann ausgestaltet werden, das ist etwas, was sich eben in vielen Ländern, eigentlich in den meisten lateinamerikanischen Ländern durchgesetzt hat. Aber die Ausgestaltung ist dann doch sehr unterschiedlich.
Die Ausgestaltung ist unterschiedlich. Was haben denn aber solche Telenovelas gemeinsam? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, was da sozusagen läuft, was das für eine Handlung ist, was sich da abspielt?
Also die alle Telenovelas, das ist ganz grundlegend für das Genre, orientieren sich oder ihnen liegt zugrunde das Melodrama. Und das Melodrama ist sozusagen eigentlich ein Drama, der nicht wirklich der Moral, sondern der Moralität, beziehungsweise das Melodrama besagt, das ist die Moral, dass es das Gute und das Böse und übergeordnete Werte gibt. Und darauf wird immer insistiert. Und insofern ist ein Melodrama eigentlich ziemlich vorhersehbar, weil es immer um diesen Konflikt zwischen dem Guten und dem Bösen geht. Dabei muss nicht immer das Gute überwiegen am Ende und triumphieren. Bei den Telenovelas ist das so. Die gehen eigentlich immer gut aus. Es gibt eigentlich keine Ausnahme aus dieser Gattungsregel. Aber wenn wir an Filme zum Beispiel denken oder natürlich auch an Romane, sind Melodramen mit einem Nicht-Happy End durchaus vorstellbar. Solange am Ende doch klar ist, dass sagen, das Gute moralisch zumindest siegt und das moralisch klar ist, wer der Bessere oder die Bessere und wer das Gute ist und wer der Böse oder die Böse ist. Und es geht im Melodrama in erster Linie darum, das deutlich zu machen, nicht? Und insofern ist auch die Erzählung oder die Erzählhandlung darauf ausgerichtet, dass man sehr schnell erkennt, hier sind die Guten oder hier sind die Bösen und dass eine Handlung in dieser Hinsicht immer vor dem Hintergrund eben dieses Konfliktes zu deuten ist. Teilweise wird dann auch das so interpretiert, dass das Melodrama sozusagen eigentlich aus einer alten Zeit oder eben aus der Geschichte herauskommt, aus einem vormodernen Zeitalter. Ich glaube das eigentlich nicht. Ich glaube eher, dass das Melodrama sehr modern ist. In der Hinsicht ist es modern, als das Melodrama darauf insistiert, dass es diese kosmische Grundordnung gibt. Aber es ist nicht wirklich transzendental. Also es gibt keine Intervention jetzt einer göttlichen Sphäre, es gibt keine Wunder zum Beispiel oder dergleichen. Also das passiert überhaupt nicht, sondern es spielt sich immer alles im Diesseits ab. Aber dass dieses Diesseits eben nicht vollkommen sozusagen den Kräften des Chaos überlassen ist. Und insofern geht es eigentlich immer um Ungerechtigkeit in den Telenovelas. Es geht immer um Erniedrigung, um Verachtung, es geht um Konflikte, es geht um Gemeinheiten. Und diese Konflikte und diese Ungerechtigkeiten überwiegen eigentlich fast während der ganzen Erzählhandlung. Am Anfang wird die Konstellation sozusagen in Szene gesetzt, die wichtigsten Figuren treten auf. Und dann kippt das die Möglichkeiten sozusagen eines Glücks jetzt, vor allen Dingen was die romantische Liebe eines heterosexuellen Pärchens angeht, wird aufgezeigt. Und dann kommt natürlich etwas dazwischen und die beiden werden dann über fast die gesamte Erzählhandlung getrennt und erst am Ende finden sie dann wieder zueinander. Insofern ist die Grundlage, was die Handlung angeht, eher konfliktiv und es hat eher zu tun mit sozusagen einer Welt, die eigentlich aus dem Gleichgewicht geraten ist und dass es darum geht, dieses Gleichgewicht am Ende wieder herzustellen.
Das sagt Joachim Michael über Telenovelas, die ja auch sehr populär sind in Lateinamerika. Wenn man so an das westliche oder deutsche Pendant dazu denkt, hat man ja oft nicht das Gefühl, dass das sehr viele Zielgruppen anspricht. Aber wer guckt denn diese Telenovelas in Lateinamerika? Wie sehen da die Zielgruppen aus?
Also es ist auch unterschiedlich. Traditionell ist es ein eher feminines Genre und richtet sich eher an ein weibliches Publikum, aber das täuscht. Das sieht man auch schon daran, dass die Telenovela die Hauptsendezeiten besetzt im Programm, also vom Nachmittag und späten Nachmittag, vor allen Dingen bis in den Abend. Vor allen Dingen die Hauptsendezeit nach 8 Uhr ist immer mit einer Telenovela besetzt. Und das zeigt ja auch, dass sich das nicht nur an Frauen richtet, an Hausfrauen, die möglicherweise zu Hause sind und dann während des Bügelns oder was auch immer, während ihrer häuslichen Tätigkeiten Fernsehen schauen, sondern eigentlich an ein übergreifendes Publikum, das die verschiedenen Geschlechtergruppen anspricht, das die verschiedenen Altersgruppen anspricht und aber auch die verschiedenen sozialen Gruppen und sozialen Schichten anspricht. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Land. In Brasilien ist das sehr, sehr ausgeglichen. Auch die Zuschauerzahlen, was die weiblichen und die männlichen Zuschauer angeht, ist sehr ausgeglichen und auch was Altersgruppen angeht, ebenso wie auch die sozialen Schichten. In Mexiko zum Beispiel ist das ein Publikum, das immer noch stärker weiblich ist. Aber ich möchte noch eines hinzufügen. Ganz unbekannt ist die Telenovela in Deutschland nicht. Es gab auch immer wieder schon seit den 80er Jahren Exporte lateinamerikanischer Telenovelas in das deutsche Fernsehprogramm. Die waren allerdings nie sehr erfolgreich. Aber in den 2000er Jahren hat das ZDF, glaube ich, damals angefangen, ein neues Format aufzubauen mit dem Namen Telenovela. Und es wurde ziemlich intensiv darum geworben. Und einige Jahre lang war dieses Format vorhanden. Ich glaube, es gibt immer noch die eine oder andere Sendung in diesem Format. Vielleicht erinnern Sie sich an die deutsche Telenovela Verliebt in Berlin, die damals über, glaube ich, Sat.1 ausgestrahlt wurde. Und andere Namen sind vielleicht auch bekannt. Sturm der Liebe zum Beispiel oder das ZDF hat Telenovelas rausgebracht mit dem Namen Julia, Tess und so weiter. Also es gab den Versuch, das Genre auch in Deutschland einzuführen und ja, man muss schon sagen, paradoxerweise gerade durch die öffentlich-rechtlichen Sender, die hier vorangegangen sind, es hat sich dann nicht wirklich durchgesetzt, vor allem auch, weil die Telenovela hier, anders als in Lateinamerika, sehr viel stärker als eine Seifenoper gesehen wurde.
Dort in Lateinamerika ist sie aber auf jeden Fall populär und erreicht ja, wie wir gerade auch gehört haben, ein breites Spektrum. In der Bevölkerung spricht natürlich auch verschiedenste Themen an. Wie sieht es denn aus mit gesellschaftlichem Einfluss, die Telenovela da auswirkt?
Und das kommt darauf an, um was für eine Art von Telenovela sich handelt. In Mexiko zum Beispiel überwiegen die Produktionen eines der großen Fernsehen- und Medienhauses, nämlich Televisa. Und diese Telenovelas sind sehr wenig an der gesellschaftlichen Wirklichkeit orientiert. Also da findet man eigentlich Erzählhandlungen, die sehr melodramatisch in dem Sinne sind, dass es nur um das Gut und Böse geht und eigentlich nicht sehr viel mehr. Und in Kolumbien zum Beispiel oder in Brasilien ist das etwas anders. Da werden Geschichten erzählt, die sehr differenziert nicht nur sein können, sondern es in der Regel auch sind und dem verschiedene Themen auch vorgestellt werden. Und diese Themen sind oftmals heikel oder diese Themen rütteln oftmals an gesellschaftlichen Tabus und im Mittelpunkt steht meistens nicht immer eigentlich die Rolle der Frau. Die gesellschaftliche Rolle der Frau, was kann eine Frau, welche Rolle kann eine Frau in der Gesellschaft einnehmen? Und das ist eigentlich sehr interessant, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Es geht hier in erster Linie um die Emanzipation der Frau, inwieweit die Frau sich Freiräume ausgestalten kann innerhalb der Gesellschaft. Und insofern können die Telenovelas sehr viel erreichen. Sie können Themen nicht nur platzieren, sondern sie können auch einen Reflexionsprozess in Gang setzen. Und das tun sie auch. Es gab auch in Mexiko alternative Ansätze in den 90er Jahren. Und darunter war auch eine Telenovela, die einen großen Erfolg hatte, in der es eine Frau ging, die ihre Familie verlässt und mit einem jüngeren Mann zusammenlebt. Und das gab es in dem Genre bisher nicht und das hat einen großen Diskussionsprozess innerhalb der Gesellschaft ausgelöst. Und ich habe auch mit einer Schauspielerin gesprochen, die mir erzählte, dass sie in der U-Bahn immer wieder angesprochen wurde von Passanten, dass sie weitermachen sollte, also dass da nicht unterschieden wurde wirklich zwischen der Rolle und der Schauspielerin oder dass es den Leuten durchaus klar war, aber dass sie auch dann die Schauspielerin bekräftigte in ihr Engagement, dass sie dann in der Rolle an den Tag gelegt hat gegen die männliche Bevormundung. Und da zeigt sich, dass die Wirkung der Telenovela, was das angeht, ziemlich groß sein kann.
Vorwurf gegen solche Art von Serien ist ja auch oft, dass Charaktere eher plump gezeichnet sind oder eindimensional oder sehr stark, was Sie auch gerade angesprochen hatten, in Gut und Böse unterteilt werden. Jetzt stellt sich mir die Frage, gerade wenn man da ein progressives Frauenbild auch zum Teil zeichnet, wie dann die Frauenbilder dort aussehen?
Ja, auch unterschiedlich. Also die sind also von den sehr stereotypischen Telenovelas wie bei Televisa zu sehr differenzierten, wo dann auch diese eindeutige Zuordnung zu Gut und Böse selber zur Disposition steht und in Frage gestellt wird. Und das ist in Brasilien sehr häufig der Fall. Und dann wird es auch interessant, auch für sozusagen uns als Betrachter. Und es ist natürlich interessant für das Publikum, weil das Publikum kennt natürlich diese Genre sehr gut und weiß dann auch Abweichungen und sagen Neuerungen oder Veränderungen zu gutieren oder eben zumindest zu diskutieren und zu erkennen. Und dann wird auch damit gespielt, mit dieser Zuordnung, dieser moralischen, wertebezogenen Zuordnung zwischen Gut und Böse, wo dann oftmals nicht klar ist, ja, ist eine bestimmte Figur, wie ist sie nur einzuschätzen oder wie ist sie nur einzuordnen, wenn sie ambivalent gezeichnet ist und beide Seiten hat, also wenn sie an und für sich eine tragende Hauptfigur ist so dargestellt wird, dass sie die Sympathien des Publikums auf sich zieht, aber gleichzeitig deutlich gemacht wird, was sie tut, ist auch problematisch. Und das ist sehr häufig der Fall. Und es geht bis dahin, dass die Figur kippen kann, dass sie eigentlich erst in einem sehr positiven Licht dargestellt wird und sie plötzlich aber dann eine andere Seite zeigt. Und das macht ein bisschen den Reiz der Telenovela aus, aber immer eben von diesem Hintergrund, dass das Publikum das Genre sehr gut kennt und diese Geschichte auch der Fernsehgattung ja über viele Jahre mitverfolgt.
Und da kann auch ein emanzipatorischer Ansatz anscheinend sehr gut bei Telenovelas bestehen. Der Titel des Vortrags, den Sie ja am Donnerstag hier halten werden, ist ja Bildung und Fernsehen in Lateinamerika am Beispiel der Telenovela. Fernsehen ist klar, aber Bildung, habe ich mich am Anfang noch ein bisschen da über den Titel gewundert. Ist es genau das, was Sie mit dieser Bildung meinen oder meinen Sie da was anderes noch damit?
Es geht ein bisschen weiter natürlich. Es fragt sich in erster Linie, wie hängt denn das eine mit dem anderen zusammen? Und die Ausgangsthese sozusagen ist, also die Ausgangsüberlegung ist, sich zu fragen, warum ist das eigentlich so? Warum hat das Fernsehen dann mit diesem Genre so eine dominante Stellung innerhalb dieser Kulturen und dieser Gesellschaften? Und es ist nun so, dass man ein bisschen dann das mediale Umfeld sich ansieht und dass andere Medien strukturell unterentwickelt sind und dass mit dieser strukturellen Unterentwicklung dann diese Überentwicklung des Fernsehens vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einhergegangen ist. Damit meine ich in erster Linie das Buch, obwohl eigentlich die Alphabetisierung in den lateinamerikanischen Ländern fast überall sehr fortgeschritten ist und also über 90% liegt, heißt das nicht, dass die Menschen wirklich lesen oder dass sie auch selber schreiben oder dass sie dazu in der Lage sind. Und das bedeutet, dass sie zwar eine Schulausbildung genossen haben, die sie dazu eigentlich in die Lage versetzt zu lesen und zu schreiben, aber dass sie das in ihrem späteren Leben dann kaum tun. Oder anders ausgedrückt, dass das Buch eigentlich den Schulhof praktisch nicht verlässt. Und wenn man sich dann ansieht, wer liest, dann stellt man fest, es sind in erster Linie junge Leute. Es sind in erster Linie Leute, diejenigen, die lesen müssen, weil sie dazu verpflichtet sind in der Schule oder natürlich auf höheren Bildungseinrichtungen da sowieso. Und wenn die Menschen nicht lesen, dann nicht nur unbedingt, weil sie keine Lust haben zu lesen, sondern weil es einfach nicht zur Verfügung steht. Das Buch steht nicht zur Verfügung, es ist viel zu teuer, es konzentriert sich auf die urbanen Zentren und innerhalb der urbanen Zentren auf bestimmte Zonen, also bestimmte Stadtteile, wo das Buch zur Verfügung steht, im Sinne von Buchhandlungen oder natürlich auch Bibliotheken. So, und wenn das so ist, also wenn das Buch nicht zur Verfügung steht, die Menschen kaum lesen und mit dem Buch natürlich auch die Presse und damit einhergehen auch andere Medien wie Kino oder Theater, dass die kaum, sagen, über bestimmte, naja, soziale Segmente nicht hinausgehen und eben auch bestimmte räumliche Bereiche wie in den Großstädten und da eben auch wieder nur in einigen Zonen darüber nicht hinausgehen. Dann stellt sich heraus, dass die Menschen nicht viele Optionen haben, wie sie sich auch bilden könnten und womit sie sich beschäftigen könnten. Das Radio steht zur Verfügung und eben das Fernsehen, weil das Fernsehen tatsächlich alle Haushalte erobert hat. Immer verblüffend war eben zu sehen, dass gerade in Brasilien Menschen sich eher einen Fernseher zulegen als einen Kühlschrank, nicht? Und das in subtropischen oder tropischen Gefilden. Und da sieht man auch, wie wichtig das ist, irgendwie mit der Welt in Kontakt zu treten und natürlich auch Unterhaltung zu genießen. So, und so erklärt sich so ein bisschen oder so erscheint das Fernsehen in dieser sehr dominanten Position. Also wenn das Bildungssystem an sich über die schulische Erziehung oder Bildung hinausgehend eine nur sehr begrenzte Reichweite hat, dann ist das bei dem Fernsehen anders. Und das Fernsehen kann so weit kommen und kann so wichtig sein und einen so weitreichenden Einfluss haben, eben weil alles konkurrenzlos ist. Und die Frage ist natürlich, wie das in der Zukunft weitergeht in der digitalen Welt oder mit der zunehmenden digitalen Entwicklung der Kultur und der Gesellschaft. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt der Überlegung. Und dann sieht man auch sozusagen, welche Rolle das Fernsehen übernimmt und wie weit dann das Fernsehen das auch annimmt und wie weit das Fernsehen dann auch das, was man als Bildungsinhalte bezeichnen könnte, transportiert, also dann an Tabus rüttelt, grundsätzlich im aufklärerischen Sinne und neue Dinge vorstellt, Sichtweisen vielleicht, die vorherrschen, überholt oder daran kratzt oder zumindest einen Reflexionsprozess in Gang setzt. Und da gibt es verschiedene, es gibt sogar auch bürgerrechtliche Initiativen, die darauf setzen, dass bestimmte Themen sozusagen Eingang finden in ein Skript einer Telenovela, die sagen dann eine Lobbygruppe darstellen, damit bestimmte Themen Eingang finden. Und so etwas findet statt. Natürlich haben andere Interessen Vorrang, es ist ein privates oder ein kommerzielles Format und die Telenovela muss sich rechnen, es muss ein lukratives Geschäft sein und insofern sind andere Lobbygruppen, die mit dem Product Placing zum Beispiel ihr Anliegen unterbringen wollen, sicherlich stärker. Aber trotzdem ist das so, dass die Erzählung nicht völlig daran aufgeht, dass sie Werbung machen soll und Produkte verkauft, sondern dass sie die Menschen ansprechen soll und dass sie ihnen eine Geschichte erzählen soll, die sie unterhält und die sie auch interessiert. Und da können bestimmte Inhalte transportiert werden, unterschiedlicher Art, ob das historisch ist oder ob das eben dem Geschlechterverhältnis zu tun hat oder ob das zum Beispiel mit der Einwanderung zu tun hat, der europäischen Einwanderung in Brasilien oder mit der Geschichte der Sklaverei in Brasilien, dass solche Themen dann sozusagen präsentiert werden und diskutiert werden, immer innerhalb dieses melodramatischen Rahmens. Also das wäre dann die zweite Überlegung. Und die dritte ist, wenn wir über diese diskursiven Inhalte hinausgehen, was lernen denn die Zuschauer und die Zuschauerinnen einer Telenovela tatsächlich jenseits der einzelnen diskursiven Botschaften und Inhalte? Das ist dann eigentlich sehr interessant, was dabei bei so einer Betrachtung dann herauskommt. Sie lernen eigentlich in einem übertragenen Sinne sehr viel. Sie lernen, wie man sich gibt. Sie lernen, wie man eine Beziehung führt. Das wird ihnen ja alles vorgeführt, vor allen Dingen auch über die Stars. Sie lernen sozusagen, sich zu kleiden. Zumindest, was heißt lernen? Lernen natürlich immer im Anführungsstrich, nicht? Das wird ihnen sozusagen vorgeführt und sie können das übernehmen oder auch nicht. Und ich glaube, wir sind heute auch so weit, dass wir nicht davon ausgehen, dass die Menschen einfach alles dann aufnehmen, was ihnen präsentiert wird, sondern dass sie durchaus auch alles reflektieren und auch damit spielen können. Aber so gibt es eben immer wieder Phänomene, die darauf hinauslaufen, dass bestimmte Namen von Charakteren dann sich widerspiegeln bei der Namensgebung von Neugeborenen zum Beispiel, dass bestimmte Modeerscheinungen sich entwickeln aufgrund von einer Telenovela. Zum Beispiel gab es eine Telenovela in den 2000er Jahren über die italienische Einwanderung in Brasilien und dann wurde das Thema Italien innerhalb zumindest des Publikums stark gepusht, aber auch der italienische Akzent zum Beispiel und die Menschen fingen an, das aufzugreifen oder die Zuschauer fingen an, das aufzugreifen und damit zu spielen.
Auf jeden Fall ein hoher Stellenwert, den die Telenovelas dort in Lateinamerika haben. Als letzte Frage würde mich noch interessieren, Sie hatten es vorhin schon anklingen lassen, dass in Deutschland auch versucht wurde, das anzubringen, aber mit mehr oder weniger Erfolg. Was für einen Stellenwert haben denn die Telenovelas außerhalb von Lateinamerika, vielleicht auch dort für Leute von lateinamerikanischer Herkunft, die im Ausland leben, weil ja auch die Telenovelas so mit der lateinamerikanischen Moderne verbunden und darin verwurzelt sind und auch so ein bisschen mit dem Begehren nach nationaler Emanzipation?
Stimmt, das ist ja auch ein ganz großes Thema, was Sie zum Schluss angesprochen haben. Das gehört eigentlich auch zu dem dazu, was die Telenovelas ihren Zuschauern nahebringt, also das Nationale, die Gemeinschaft, eine Kenntnis nicht der eigenen Gesellschaft. Und das sind ja teilweise Gesellschaften, die sehr auseinanderbrechen. Die sozialen Klüfte sind enorm. Insofern ist das Nationale nicht immer nur konservativ, sondern die Nation ist ja immer auch ein Versprechen einer Gemeinschaft, die über Klassengrenzen und andere soziale Grenzen, Diskriminierung, auch rassistischer Art hinausgeht. Oftmals hat das Nationale so einen großen Stellenwert. So, aber außerhalb Lateinamerikas sind die Telenovelas enorm erfolgreich. Das ist ein ganz eigenartiges und interessantes Phänomen. Die sind sehr erfolgreich in den USA und da sind es natürlich die Einwanderer und Einwanderinnen und ihre Nachkommen, die das Publikum stellen. Es sind dann die spanischsprachigen Zuschauergruppen, die Telenovelas in erster Linie sich ansehen. Es gibt dann auch Serien, die keine Telenovelas mehr sind, die auch ein westamerikanisches Publikum ansprechen und sie mit dem Genre der Telenovela und der Latinität sozusagen der Telenovela dann spielen und das zum Thema machen. Also das ist zum einen ein großes Thema, aber auch in Afrika sind die Telenovelas unglaublich beliebt. Also wenn wir das lusophone Afrika, in dem Portugiesisch gesprochen wird, ansehen, dann sind da die brasilianischen Telenovelas als Importe sehr, sehr stark, also in Angola und Mosambik zum Beispiel. Aber in Spanien werden auch viele Telenovelas geguckt, auch in Portugal ist das Telenovela-Publikum sehr stark und da sind es auch brasilianische Telenovelas, es gibt aber auch eigene portugiesische Produktionen. Also da sieht man schon, dass außerhalb des amerikanischen Kontinents sind es nicht nur Lateinamerikaner und Lateinamerikanerinnen, die sich für das Genre interessieren, sondern Zuschauer und Zuschauergruppen, die überhaupt nichts mit Lateinamerika zu tun haben und die dann diese Serien schauen. Zum einen als Importe, zum anderen aber auch als Eigenproduktionen. Und zum Beispiel war in dem sogenannten Ostblock, also bis zum Fall der Mauer, dann viele lateinamerikanische Telenovelas in kommunistischen Ländern wie gerade die Sowjetunion, Polen, Jugoslawien, China enorm erfolgreich. Das ist ein ganz eigenartiges und spannendes Thema. Und danach, nach dem Fall der Mauer, sind diese Fernsehlandschaften dann auch privatisiert und restrukturiert wurden, kam es dann zu einer sehr regen Eigenproduktion von Telenovelas. Es werden auch Telenovelas in Israel geschaut und produziert. Es gibt Telenovelas in Korea, es gibt Telenovelas auf den Philippinen, also in sehr unterschiedlichen Regionen und die dann gar nichts mehr mit Lateinamerika zu tun haben. Das liegt an dem Genre selbst, an diesem Format, das für kommerzielle Sender interessant ist, weil es eben die Zuschauer über einen langen Zeitraum bindet, aber sie auch nicht ermüdet. Die Kunst der Telenovela ist jetzt für einen Fernsehsender, dass in dem Augenblick, wo es langweilig wird, irgendwas anderes geschehen muss, um dann die Sendung dann, die Produktion dann durch eine neue abgelöst werden muss. Und deswegen sind die lateinamerikanischen Telenovelas so ausgestaltet, dass sie eine Geschichte erzählen können, die dann auch sehr komplex sein kann, die eben über einen langen Zeitraum von mehreren Monaten, 3, 4 Monaten oder vielleicht 6 Monaten erzählt werden kann, aber die irgendwann zu Ende ist und auf die dann eine neue Geschichte folgen kann.